Kunstradio. Radiokunst.
Im Jahre 1989 wuchs Europa zusammen. Nicht nur politisch und gesellschaftlich durch die Öffnung der Grenzen, sondern auch im Bereich der Radiokunst. Im Februar 1989 bei der Hörspielkonferenz der Europäischen Rundfunkvereinigung EBU in Florenz wurde die Ars Acoustica ins Leben gerufen. Ars Acoustica ist die Radiokunstgruppe innerhalb der EBU. Mit dabei sind Redakteure und Produzentinnen von Radiokunstprogrammen öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten, so auch das Ö1 Kunstradio. Weitere Mitglieder sind Ars Sonora des spanischen Rundfunks RNE, das Studio Akustische Kunst des Westdeutschen Rundfunks, Radio Acoustica des tschechischen Rundfunks, RTBF in Belgien und Monitor im schwedischen Rundfunk, um nur einige zu nennen. So vielschichtig die inhaltlichen Ausrichtungen der Programme sind, gemeinsam ist den Radiomachern die Überzeugung, dass eine Kunstform, die das Medium Radio reflektiert, dringend notwendig ist. Der experimentelle Umgang mit den Möglichkeiten und Einschränkungen des Rundfunks, so hat sich immer wieder gezeigt, kann dessen Entwicklung nicht nur beeinflussen, sondern auch das Publikum für neue Kunstformen und radikale Hörerfahrungen sensibilisieren. Immerhin bewegt sich die Reichweite von Radiosendungen in ganz anderen Dimensionen als jene von Ausstellungen in Galerien, Kunstvereinen oder Offspaces. Bereits im Mai 2009 haben wir im Kunstradio eine radiophone Ehrung anlässlich des 20-jährigen Ars Acoustica Jubiläums gesendet. Das war eine Radioperformance der spanischen Künstler Concha Jerez und José Iges, die anlässlich des jährlichen Ars Acoustica Treffens in Wien stattgefunden hat. Radio No Man's Land war ein zufallsgesteuerter Mix von Statements und Ausschnitten aus historischen Radiokunstprojekten. Eine Hommage an Künstlerinnen und Radiomacher, die die Ars Acoustica in den letzten 20 Jahren mitgeformt und begleitet haben.
What is Ars Acoustica? Well, I think, first of all, it has something to do with the kind of hi-fi listening. And that means discovering sounds in their own sounding quality. Not only as acoustical sign, but also as rhythm, color, noise,
Andreas
music.
Hagelukin.
You can listen to sound as music, as well as a more or less sophisticated story. The term Ars Acoustica, which refers to a specific treatment of sound material in the medium of radio.
In der heutigen Sendung, zu der Sie Anna Socik willkommen heißt, lassen wir die Ars Acoustica noch einmal hochleben. Und zwar, indem wir Ihnen einen Überblick über die Geschichte präsentieren, sowie Höhepunkte aus den Ars Acoustica-Aktivitäten der letzten 20 Jahre herausgreifen. Zu diesen Aktivitäten gehören umfassende vernetzte Radiokunstprojekte, aber auch der Austausch einzelner Produktionen. Wir stellen Ihnen diese Listening Proposals regelmäßig im Kunstradio vor. Für die teilnehmenden Radiomacher bietet die Ars Acoustica eine Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Radiokunst, aber auch über technische Neuerungen am Laufenden zu halten und diese oft, bevor sie in den allgemeinen Gebrauch übergehen, gemeinsam auszutesten. In der heutigen Sendung hören Sie auch Ausschnitte aus Interviews mit José Iges und mit Heidi Grundmann, der Gründerin des Kunstradios. Beide haben der Ars Acoustica als Koordinatoren vorgestanden.
Ich glaube, das Wesen der Ars Acoustica Gruppe ist, dass es eben keine Vorschriften gibt. Dass verschiedene Geschichten, verschiedene Personen das prägen. Und auch verschiedene Künstler, weil jeder ja mit dann auch oder jede mit einem Pool von Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeitet, beziehungsweise bestimmte Künstler und Künstlerinnen anspricht. Und so formen sich eben ganz unterschiedliche Profile bei den einzelnen Sendereien. Außerdem gibt es auch ganz andere, ganz unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten und ganz unterschiedliche Zugänge zur Infrastruktur der Anstalten und so weiter und so fort. Auch ganz unterschiedliches Engagement, um eben auch Veranstaltungen noch außerhalb der Sendezeit zu machen und so weiter. Oder auch um internationaler zu sein und nicht nur also der eigenen Kreis von Künstlern da heranzuziehen. Und das ist auch eine Stärke der Gruppe natürlich.
There are different things we made together. I think the most interesting was to discuss, to promote things together, to diffuse internationally among different radio stations. And I think in a broader approach than radio drama or, you know, concrete music or something more linked to concerts, but in a very open mind way.
Das sagen Heidi Grundmann und José Iches über die Ars Acoustica. Gegründet wurde die Radiokunstgruppe bei der Hörspielkonferenz der EBU 1989 in Florenz auf Betreiben von Radiomachern europäischer Rundfunkanstalten und unter maßgeblicher Beteiligung von Klaus Schöning von der Hörspielabteilung des Westdeutschen Rundfunks. Schöning prägte den Begriff Ars Acoustica. Das Interesse für akustische Kunst teilte er unter anderem mit Pinotto Fava von der italienischen RAI und mit Alain Trutard vom französischen Rundfunk.
Und zwar hat sich diese Kerngruppe da auch noch andere potenzielle Verbündete geholt, zum Beispiel die Stefana Ivanovic von Belgrad. Radio Belgrad hat ein eigenes Studio gehabt für solche Dinge. Und dann waren da also noch einige Leute aus aller Welt. Die Australier waren dort, kann ich mich erinnern. Ja, und schließlich wurde auch ich eingeladen, weil ich ja 2 Jahre zuvor das Kunstradio gegründet hatte. Und da hat halt jeder dann ein paar Minuten gehabt, um zu schildern, was er oder sie machen, was sie sich vorstellen unter diesem Gebiet. Und schließlich und endlich waren sowohl die Hörspielkonferenz wie auch die EBU überzeugt, dass es gerechtfertigt ist, da eine eigene Gruppierung zu schaffen, die allerdings immer noch organisatorisch zum Hörspiel gehört hat.
In den 90er Jahren bildete die Ars Acoustica für kurze Zeit eine eigene Gruppe innerhalb der EBU. Diese Eigenständigkeit, also weder dem Hörspiel noch der Musik zugeordnet zu sein, erlangte die Gruppe durch Umstrukturierungen, vor allem aber durch den Status, den sie sich mit gemeinsam durchgeführten Projekten erarbeitet hat. Durch die Auseinandersetzung mit und die Einbeziehung von neuen Medientechnologien galten die Ars Acoustica-Mitglieder in den 90er Jahren plötzlich als Experten für neue Entwicklungen, wie sich Heidi Grundmann erinnert. Sie war von 1993 bis 1999 Koordinatorin der Radiokunstgruppe.
Es war ganz eigenartig, dass wir diesen Ruf gekriegt haben und wie ich damals Koordinatorin war der Gruppe. Da bin ich dann einige Male eingeladen worden zu großen EBU-Konferenzen oder auch zur ARD, um darüber zu sprechen. Oder auch zu einer großen Hörspielkonferenz in Saloniki war das damals. Und ich habe vor kurzem erst gehört, dass ich einen fürchterlichen Eindruck hinterlassen habe, weil ich dort erzählt habe, was da alles in Frage gestellt wird durch die neuen Medien, durch die Verbindung des Radios, also des Rundfunks, mit den neuen Medien. Und da waren die doch etwas erschüttert zu hören, dass da sowohl der Werkbegriff wie der Autorenbegriff und so weiter, dass das alles in Frage gestellt wird. Und Copyright. Also es war kein sehr erfolgreicher Auftritt, aber es war sehr interessant. Und natürlich also haben wir nie gedacht, dass wir jetzt da Ratschläge geben können für die Organisation, wie man das in Zukunft alles machen soll. Sondern es war ja so, dass eigentlich die Künstler das alles gebracht haben. Und es war das Wissen der Künstler, das in diese ganzen Projekte eingeflossen ist.
Von Künstlern und Künstlerinnen wurde das Großprojekt Horizontal Radio entwickelt, wohl nicht nur für Heidi Grundmann eine Sternstunde der Radiokunst. Im nächsten Jahr, also 1996, fand das Nachfolgeprojekt Rivers and Bridges statt, bei dem erstmals auch über Real Audio live gestreamt wurde.
Das waren schon sehr ungewöhnliche Projekte und ich weiß heute noch nicht, wie das wirklich gelungen ist, dass wir die überhaupt durchgesetzt haben, auch die Sendezeit zu kriegen. Das war eigentlich, auch im Rückblick ist es immer noch unglaublich, dass das gelungen ist.
Vom 22. bis 23. Juni 1995 wurde 24 Stunden lang weltweit nonstop Radiokunst produziert. Von Rundfunkanstalten, freien Radios, Künstlerinnen und Künstlergruppen, Piratenradios und Kunstvereinen. In Städten in ganz Europa, in Israel, Australien, Kanada und Tasmanien gab es Installationen, Performances, Konzerte und Lesungen. Gesendet wurde auf UKW, auf Mittelwelle und auf Kurzwelle. Alles lief zusammen im Internet, das zeitweise überansprucht war.
Das war allein schon also ein Stück Radiokunst, wie es exemplarischer nicht sein könnte. Denn die Künstler sind wirklich vorgedrungen in die Infrastruktur nicht nur des österreichischen Rundfunks, sondern eben der ganzen EBU und darüber hinaus. Das heißt, es haben die Künstler das Netz geknüpft, nicht nur technisch, sondern auch mit den Menschen, die das alles verwaltet haben. Sie haben wirklich echt Zugang zur Infrastruktur gekriegt und haben also den Leuten, die diese Infrastruktur verwaltet haben, und zwar die ganz komplexe vom Programmaustausch bis ich weiß nicht wohin, also bis zu Leitungen und so. Sie haben diesen Menschen gesagt, so und so, wir brauchen also Sendezeit und dann möchten die anderen da einsteigen und so. Also es war wirklich unglaublich, was da passiert ist.
Der Hub, also der Knotenpunkt des weltumspannenden Radio-Events, war bei der Ars Electronica in Linz. Nachdem die Ars Acoustica eingewilligt hatte, sich auf das unberechenbare Wagnis einzulassen, legte die Grazer Künstlergruppe X-Space das Konzept zum Horizontal Radio vor.
Das waren eben Künstler, die beeinflusst von den frühen Telekommunikationsprojekten, und da waren österreichische Künstler waren an Horizontal Radio natürlich auch sehr wesentlich beteiligt, und die haben das einfach verstanden, dass man da jeden Freiheiten geben muss und dass man da eben nur, wie es 1982 war bei dem Projekt Die Welt in 24 Stunden, die Horizontal Radio war ja diesem Projekt gewidmet, da war das noch mit ganz anderen Medien, nicht mit Rundfunk und auch noch nicht mit Internet, sondern mit Vorläufern vom Internet und mit Telefon und so weiter. Aber dass man jedem Freiheit lässt und jeder oder jede Gruppe, jede Anstalt, wer immer, der die Möglichkeiten hat mitzumachen und sei es also die technischen Möglichkeiten und die Ideen und den Willen, kann bei so einem Projekt sich an das Netz anschließen und sei es, es ist nur mit Telefon. Es hat keine Vorgaben gegeben. Es hat nicht geheißen, ihr müsst einen Satelliten haben oder ihr müsst Internet haben, sondern jeder, wie er konnte oder wie sie konnten.
Horizontal Radio.
X0. Es konnte einfach jede Rundfunkanstalt mitmachen. Es kam nur darauf an, dass der jeweilige Redakteur, die jeweilige Redakteurin innerhalb der Anstalt sich dafür stark macht. Natürlich mit eben der EBU im Hintergrund, weil sie ein EBU-Projekt war. Und das war natürlich strategisch ganz, ganz wichtig. Wenn es irgendeine Gruppe gewesen wäre, dann hätte man das wahrscheinlich nie durchgesetzt. Und dann hat jeder Redakteur, jede Redakteurin sich mit lokalen Künstlern zusammengetan. Und diese Künstler haben dann für den Ort wieder was entwickelt. Und die haben das weiter erzählt. Und so ist es auch in freie Gruppen hineingegangen und einfach, es hat jeder eben, wie gesagt, auch mit Telefon teilnehmen können. Und es gab damals natürlich auch schon welche, die Internet hatten.
Die Zahl der an Horizontal Radio teilnehmenden Künstler, Literatinnen, Musiker und Komponistinnen wird auf weit über 200 geschätzt und das Publikum auf mehrere Millionen. Ganz nachvollziehbar waren aber weder Ausmaße noch Reichweite des Horizontal Radio, das in Grundmanns Worten zu einem lebendigen Organismus wurde, der seine weltumspannende Form ständig änderte. Im österreichischen Rundfunk gab es während der 24 Stunden immer wieder Einblendungen in verschiedensten Sendungen, selbst in den Journalen.
Also es hat sicher viele Leute erreicht. Nur die Frage ist, was die Leute damit angefangen haben, was sie da im Radio gehört haben. Denn was ja die große Schwierigkeit war, wie stellt man das dar? Und ich kann mich genau erinnern, dass ich gesessen bin in Linz und gesagt habe, so, jetzt hören wir in Budapest hinein und jetzt hören wir da hinein und so, dass das eigentlich so wirklich zum Teil so ziemlich hilflos war, weil sowas haben wir ja alle noch nie gemacht.
Zu Horizontal Radio hat das Kunstradio eine Doppel-CD herausgebracht, die übrigens immer noch erhältlich ist. Ein derart ausuferndes Ereignis zu dokumentieren, erwies sich als unmöglich. Die Auszüge sind daher als Momente zu verstehen, die eine Fortsetzung von Horizontal Radio ermöglichen. Rupert Huber, der die Auswahl traf, fordert im CD-Booklet dazu auf, die CDs wie ein teilnehmender Künstler zu verwenden, die Tracks zu spielen, neu zu arrangieren, zu samplen und dadurch eine eigene persönliche Version von Horizontal Radio zu schaffen. Diesem Vorschlag entsprechend spielen wir nun eine in zwei CD-Playern per Shuffle-Modus generierte Zufallsversion von Horizontal Radio.
Thank you. בחמלתך גמור עלי, ואחיה ואל נא תשלם לי גמור. גאון ליבי לך אשפי ואקרע במחרובי לבבי לא מעי.
That fellow feeling is less in mind or America,
in spite of his business. מאַט וראגדי
Horizontal Radio fand 1995 als Projekt der Ars Acoustica statt. Das weltweit vernetzte Radioprojekt stellte nicht nur Techniker und Redakteure vor Herausforderungen. Auch für viele Künstler bedeutete es, Begriffe von Werk und Autorenschaft zu überdenken. Wer an einem Netzwerkprojekt wie Horizontal Radio teilnimmt, schickt sein oder ihr Werk in einen ungewissen Raum und stellt es anderen somit zur Weiterverwendung zur Verfügung.
Das ist natürlich das Wesen von vernetzten Projekten, dass man da etwas entlässt in das Netzwerk und man weiß nicht, was damit passiert. Und das ist ja genau das, was heute auch so diskutiert wird, auch gerade von den Literaten. In Bezug auf Google-Bücher zum Beispiel und so weiter. Es ist alles dasselbe Problem und das hat sich aber damals eben in diesen Projekten ganz deutlich gezeigt. Und das ganze Problem war auch, dass dann, also den Verwertungsgesellschaften zu melden, was da eigentlich alles gesendet wurde. Ein Albtraum natürlich. Ne? Und nicht alle, also wir haben dann schon so eine Lösung gefunden, dass wirklich alle Künstler, die, von denen wir wussten, dass sie beteiligt sind, dann also auch irgendwie entschädigt werden. Aber es waren ja viele dabei, die wir überhaupt nicht gekannt haben. Aber die Rundfunkanstalten haben sozusagen für lokale Künstler, die sie kannten, jeweils die Verantwortung auch gegenüber den Verwertungsgesellschaften übernommen. Aber in Wirklichkeit war es eigentlich, es war eben ein vernetztes Projekt. Und das ist wirklich, der Werkbegriff war zur Disposition gestellt und der Autorenbegriff auch. Denn man hat ja oft dann gar nicht mehr gewusst, von wem was kommt. Weil das ist ja dann schon nur noch in Ausschnitten dahergekommen oder schon wieder als Teil von einem Remix und so weiter und so fort.
Heidi Grundmann über die Auflösung des Werkbegriffs bei vernetzten Radiokunstprojekten. 1996 organisierte die Ars Acoustica Rivers and Bridges, das ähnliche Ausmaße wie das vorhergehende Horizontal Radio erreichte und sich noch dazu in zahlreichen Installationen und Performances vor Ort manifestierte.
Zum Beispiel in Innsbruck vom Helmut Mark und Andreas Breiter und Andres Bossart die Rote Imbrücke, die also in rotes Licht getaucht war und auch dadurch das Wasser natürlich rot wurde. Und auf den Lampenpfosten auf der Brücke, da waren auch Lautsprecher angebracht, wo dann der Sound vom Andres Bossart heruntergeflossen ist sozusagen. Es war wirklich ein Spektakel. Und das wurde dann ins Internet übertragen. Oder in irgendeinem Tal in Tirol, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das genau war, weil ich also gar nicht Gelegenheit gehabt habe, dorthin zu gehen. Da war der Günter Zechberger, ein Tiroler Komponist mit seinem Ensemble, in den Bergen und die haben dort in der Natur gespielt und es wurde dort, ist es gelungen, 1996, haben die einen Hub dorthin gebaut, eine Anbindung für diesen Knoten an das Gesamtnetz via Internet.
Heidi Grundmann hat das Ö1 Kunstradio 1987 gegründet und war von 1993 bis 1999 Koordinatorin der Ars Acoustica. Der Ars Acoustica, also der Radiokunstgruppe der Europäischen Rundfunkvereinigung, ist die heutige Sendung gewidmet. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der Gruppe. In diesem Zeitraum haben sich die inhaltliche Ausrichtung und die Eigendefinition der Gruppe durchaus verändert. José Iches vom spanischen Programm Ars Sonora beschreibt diese Änderungen, die verständlicherweise auch von den Koordinatoren geprägt waren.
The true beginning with Klaus Schönin was very connected to some a little bit traditional, very well done things in the studio. Later, opposite in the time of when Heidi Grumman was the coordinator, it was more linked to projects like Horizontal Radio, live projects, but not only live projects, but especially projects involving at the same time different people, activities in which radio was taking part of the world of telecommunications, you know, also including new networks in the web, and at that time very, very young, very difficult to manage for us. And then after that, and during my presidency of my chairmanship of the group, I think I have tried to collect different people from other places and to go further with these things, with a series of projects named, actually going on, Ars Verdi Party. Those things, including also the EBU satellite and people coming from different free radio networks. But in this case, I think the ideas coming also from Kunstradio and from Elisabeth Zimmermann particularly has been very important.
Der Arts Birthday, über den José Iches spricht, wird seit 2005 von der Ars Acoustica aufgegriffen und jedes Jahr am 17. Jänner als vernetztes Festival gefeiert. Das Kunstradio veranstaltet die Arts Birthday Party 2010 gemeinsam mit dem Kunstverein ESC in Graz sowie mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark. Rahmen ist die von Andreas Sodomka kuratierte Reihe Social Sound Systems, die bereits jetzt in Bad Radkersburg vertreten ist. Noch bis 4. Dezember kann man hier eine Runde mit dem Audiomobil drehen, einer mobilen Klanginstallation von Matt Smith und Sandra Windner. Anmeldungen werden unter socialsound.mur.at entgegengenommen. Der Kunstradio Arts Birthday kommt am 17. Jänner 2010, also live aus Graz. Bei der letzten Ausgabe 2009 steuerte der spanische Rundfunk eine Performance der Gruppe Escoltar.org bei. In Sonic Sound Weapons beschäftigen sich Escoltar.org mit Klang als Instrument zur Überwachung. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem Stück, das auch auf der neuen Ars Acoustica CD enthalten ist. Diese erscheint demnächst aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums.
Gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. Professor Morris of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time.
Listen, please. Do you hear it? curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now?
And the thing is, there are no cameras installed in the white neighborhood, but we have 5-6 cameras in the black neighborhood. So the black neighborhood is being watched.
Los Angeles, California, 1939. A missionary organization called Gospel Recordings is founded to make audio recordings of Bible stories in every language on earth. The goal is to transmit the word unchanged, to spread one message across the world.
One such concrete application has already been realized. The chip is used to recognize sounds, since it can literally do that with the same accuracy as we do.
So we've used these brain-based models as to develop acoustic recognizers. So we train them in the same way that your brain learns to recognize a particular sound. And one of the first sounds that we've developed is one for gunshot recognition. It's a model of how hippocampal neurons communicate with one another. That's all it is, biology.
Weeks ago, the Israeli army used a new non-lethal weapon to disperse a crowd of hundreds of Palestinians who were demonstrating against Israel's security barrier. The Army calls the weapon the Scream. The device emits bursts of sound that cause an overwhelming sense of dizziness and nausea. According to a spokeswoman for the Israeli Army, soldiers used the Scream after Palestinians began throwing rocks at the soldiers. And the Army spokeswoman said the Scream could potentially be used this summer against Israeli settlers in the Gaza Strip if they resist evacuation.
Essentially, acoustic weapons generate their effects by directing bursts of very intense acoustic energy sound, if you like, at a target. Now, this can either be a high-frequency sound, a very high-pitched sound, or it can be a very low-frequency sound to the point that you can't actually hear the sound. And the effect that both weapons produce is to vibrate the internal organs of the human body at a certain frequency to produce nausea, disorientation, dizziness and that sort of thing.
Sie hören einen Ausschnitt aus Sonic Sound Weapons von Escoitar.org. Das Stück ist eines von insgesamt 14 Radiokunststücken, die demnächst auf einer Doppel-CD erscheinen. Zusammengestellt wurde die CD von den Ars Acoustica-Mitgliedern, die damit einen Querschnitt durch europäische Radiokunst des vergangenen Jahres bieten wollen. Vor dieser sind bereits zwei solcher Ars Acoustica-CDs erschienen. Nachdem die Ars Acoustica in den 1990er Jahren kurz als eine eigene, keiner anderen Abteilung der Europäischen Rundfunkvereinigung untergeordnete Gruppe agierte, gehört sie heute zur Musikabteilung. Die Radiokunstpionierin Heidi Grundmann betrachtet diese Entwicklung hin zur Musik, die die Ars Acoustica, aber auch die Radiokunst im Allgemeinen genommen hat, sehr kritisch.
Eigentlich ist es schade, weil die Musik nicht per se schon eine Rundfunkkunst ist oder eine Kunst, die sich auseinandersetzt, so wie das Hörspiel setzt sich ja auch mit, ist ja eine originäre Rundfunkkunst. Und natürlich die Radiokunst, wie der Name schon sagt, sollte sich ja auch mit Radio in seinen vielen, vielen Formen auseinandersetzen. Während die Musik kann eben ganz ohne weiteres eben einfach Soundart sein in dem Fall. Und das wird es ja auch, das wird die Radiokunst zunehmend. Das kann man beobachten, auch innerhalb der Ars Acoustica-Gruppe.
Die Kompetenz, die die Gruppe einmal hatte, nämlich den Zustand des Mediums Radio in einer sich ändernden Medienwelt zu reflektieren, sei in den Hintergrund getreten. Das bedauert Heidi Grundmann.
Einerseits ist ein großes Interesse an der Klangkunst vorhanden, denn die Klangkunst ist ja wirklich auch aufgeblüht mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die sie hat. Auch damit, dass ihnen heute jeder in seinem Schlafzimmer sprichwörtlich auch was komponieren kann und so weiter, dass sozusagen im Computer ein ganzes Studio sich befindet. Also die Rolle, auch der Zugang zu den Rundfunkstudios ist nicht mehr so sensationell, wie es früher war. Es gibt eine größere unabhängige Szene, die auch einschlägige Arbeiten macht, eben gerade auch Klangkunst. Und es sind natürlich attraktive Arbeiten. Das muss man sagen. Das befriedigt eine gewisse Ästhetik, die sich auch die Hörer wünschen oder die leichter zugänglich ist für die Hörer und Hörerinnen, als wenn der Sound Oberfläche ist für ein größeres Netzwerk von technologischen oder sozialen oder was immer Netzwerken. Es hat was zu tun eben wieder mit Werkbegriff oder Vorrang des Konzepts, der konzeptuellen Auseinandersetzung und so weiter. Und das Radio hat sich so verändert, also der Rundfunk hat sich so unglaublich verändert in seiner Produktionsweise, in seiner Distributionsweise, dass man sich schon manchmal dann wieder wundern muss, warum das nicht mehr reflektiert wird.
Kritische Worte von Heidi Grundmann am Ende dieser Kunstradiosendung, die heute der Ars Acoustica gewidmet war. Die Ars Acoustica ist heuer 20 Jahre alt geworden. Der derzeitige Koordinator Erik Michael Karlsson vom Schwedischen Rundfunk wird 2010 abgelöst. Und zwar, das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, von der Kunstradioleiterin Elisabeth Zimmermann.
Radio.
Kunstradio.at. Präsentation Anna Socek, Technik Josef Schütz, Redaktion Elisabeth Zimmermann.